Ja, bei dem Lied kommt mir wieder die Aussage des von Ulrich, der auf der Glaubenskonferenz gepredigt hat, wo er gesagt hat, gerade wo es um dieses Lied geht oder um das Motto auch, dass wir uns oft viel mehr auf die Berge konzentrieren als auf den, der sie versetzt. Ich glaube, so in der Art hat er es ausgedrückt. Und in Apostelgeschichte 19, da ist mir ein ähnlicher Gedanke oder ja, ähnlicher Gedankengang hatte ich da auch. Dass manchmal, ja, kommen wir gleich dazu. Ich lese erstmal den Text. Apostelgeschichte 19, Vers 8 bis 17. Also wir sind weiter in der Reihe der Apostelgeschichte. Paulus ist am Umherziehen, kommt nach Ephesus und macht da das. Also als erstes begrüßt er da ein paar, die auch schon getauft sind, aber von Johannes. Und dann fragt er sie, ob sie schon den Heiligen Geist haben. Und dann sagen die, Heiliger Geist, wir wussten gar nicht, dass er schon da ist. Und dann legt er die Hände auf und sie bekommen den Heiligen Geist und sie fangen sofort auch an, in Sprachen zu reden und sind so eine kleine Gruppe von Christen. Aber Paulus macht hier da weiter, wie er es auch in den anderen Orten gemacht hat, wo er hingekommen ist. Er geht in die Synagoge und lehrt. Und auch hier sind wieder einige Juden, die bei denen das Wort nicht fruchtet und die sich mit ihm so ein bisschen in die Haare bekommen und ihn auch öffentlich verspotten. Und dann sagt er, okay, gut, dann macht ihr in eurer Synagoge, was ihr wollt. Ich gehe und treffe mich jetzt mit den Christen in einer Schule. Hat er sich bei einem, ich glaube, warum ist der Name Tyrannus, glaube ich, heißt er. Da werden wir auch gleich lesen. Genau, und was da so passiert. Und da möchte ich jetzt einsteigen. Also Apostelgeschichte 19, die Verse 8 bis 17. In den nächsten drei Monaten ging Paulus regelmäßig in die Synagoge. Dort verkündigte er frei und offen, dass Gott schon angefangen hat, durch Jesus seine Herrschaft aufzurichten. Er setzte sich mit Einwänden auseinander und suchte, die Zuhörenden zu überzeugen. Aber einige verschlossen sich der Botschaft und wollten nichts von ihr wissen. Als sie die neue Lehre vor der ganzen Versammlung verspotteten, kehrte Paulus ihnen den Rücken und löste die Jünger und Jüngerinnen aus der Synagogengemeinde. Von nun an sprach er täglich im Lehrsaal eines Griechen namens Tyrannus. Interessanter Name. Er tat dies zwei Jahre lang, so dass alle in der Provinz Asien Juden, also dass alle in der Provinz Asien Juden und Griechen die Botschaft Gottes hörten. Gott ließ durch Paulus ganz ungewöhnliche Dinge geschehen. Die Leute nahmen sogar seinen noch schweißfeuchten Kopf und Taschentücher und legten sie den Kranken auf. Dann verschwanden die Krankheiten und die bösen Geister fuhren von den Besessenen aus. Auch manche Juden, die als Dämonenbeschwörer durchs Land zogen, gebrauchten bei ihrer Beschwörung den Namen von Jesus, dem Herrn. Sie sagten zu den bösen Geistern, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das versuchten einmal auch die sieben Söhne eines gewissen Gebers, eines führenden jüdischen Priesters. Aber der böse Geist in dem Kranken erwiderte, ich kenne Jesus und ich kenne auch Paulus, aber wer seid ihr? Der Besessene fiel über sie her und schlug sie allesamt zu Boden. Blutend und halbnackt mussten sie aus dem Haus fliehen. Die Geschichte wurde in ganz Ephesus bekannt. Juden wie Nichtjuden erschraken und sie ehrten und priesen den Namen von Jesus. Lass uns den Text mal kurz in zwei Teile aufteilen. Einmal, wo es um Paulus ging und einmal später, wo es um die Geisterbeschwörer geht. Bei Paulus ist mir aufgefallen, dass er sich hier voll auf das konzentrierte, was sein Auftrag war. Er verkündigte das Evangelium. Ihm ging es darum, den Menschen das Evangelium zu verkünden, dass sie von den Dingen des Reiches Gottes mehr wussten, dieses verstanden, auch daran glaubten. Ihm waren die Menschen wichtig, vor allem war ihnen die Rettung der Menschen wichtig. Und das sehen wir, diesen Auftrag erfüllt er überall, wo er hinkommt. Schon in den vergangenen Kapiteln haben wir das gelesen. Immer kam er hin und hat verkündigt. Ihm ging es immer darum, dass die Leute Bescheid wussten und Möglichkeit hatten, sich zu bekehren. Dass sie Möglichkeit hatten, zu Gott zu kommen. Wir lesen nirgendwo, dass er sich irgendwo auf dem Platz hinstellt und sagt, ich bin Wunderheiler, das ist mein Auftrag, ich komme und mache hier gesund, dann gehe ich weiter. Nein, er ging immer hin, lehrte und sagte, Leute, das ist das Evangelium, das ist Gottes Reich, hier habt ihr es, das Angebot des ewigen Lebens, nehmt oder lasst es. Und Gott bezeugt an diesem, was ich in diesem Kapitel interessant war, irgendwie, Gott bezeugt diesen Auftrag, den Paulus hier erfüllt, indem er Wunder tut, indem er Menschen gesund werden lässt, indem er Dämonen austreibt, durch Paulus, durch seinen, sogar durch Tücher wird hier geschrieben, durch feuchte Tücher, die irgendwie noch seinen Schweiß dran hatten. Und das ließ mich dann zu dieser Schlussfolgerung kommen, wenn wir uns auf das konzentrieren, was unser Auftrag ist, dann wird Gott diesen Auftrag bezeugen und dadurch wird Gottes Wirken auch freigesetzt. So ein bisschen die Parallele zu diesem Berg und dem, der es versetzt. Wenn wir uns auf den konzentrieren, der die Berge versetzt, dann wird es auch passieren. Dann ist das aber auch nicht mehr so wichtig, dass sie versetzt werden, sondern wir konzentrieren ja uns auf den, der sie versetzt. Und wir haben ja einen zweiten Teil, wo es um Dämonenbeschwörer, um die unsichtbare Welt geht. Und wir sehen hier, dass sieben Söhne eines Skevas, also eines jüdischen Priesters, also die haben sich wahrscheinlich so gedacht, Mensch, guck mal, der verkündigt da Jesus und dabei werden dann auch viele Kranke geheilt. Genau das möchten wir auch haben. Genau das, das können wir doch auch machen. Wir sind doch auch irgendwo Juden und Gelehrte und sie sehen darin irgendwie wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, so ein bisschen Statussymbol oder so einen Status zu bekommen, Anerkennung zu bekommen. Ja, jetzt sind hier nicht so viele Jugendliche, aber hey Jonas, ich sag mal Fame. Ja. Und was ist die Auswirkung davon? Sie konzentrieren sich nicht auf das Verkünden der Botschaft, sondern sie konzentrieren sich darauf, wie komme ich auch an dieses Heilen, wie können wir das machen? Und sie werden aufs Äußerste gedemütigt. Der Geist sagt, ja, ich kenne den Jesus, ich kenne auch den Paulus, das ist mir alles ein Begriff, aber euch kenne ich nicht. Das, was ihr da macht, das scheint mir irgendwie etwas zu sein, was nicht dazugehört. Und er demütigt sie, indem er sie verprügelt, auszieht, dass sie einfach wie arme Straßenköter dann doch wohl durchs Dorf laufen müssen. Und jetzt könnte man denken, oh, Jesus oder der Gott ist brutal, der tut denen Gewalt an, der macht sie runter und das Volk wird jetzt glauben, boah, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Aber ganz im Gegenteil, genau das, dadurch lässt Gott bei diesen Völkern, sowohl bei Griechen als auch bei Juden in Asien, lässt er ein Zeichen setzen. Er meint es ernst. Er lässt nicht mit sich spaßen. Also man darf den Namen Jesus nicht einfach leichtfertig benutzen, um irgendwie eigene Interessen zu verfolgen. Und er dreht irgendwie diese komische, etwas brutale Haltung, dreht er in die Richtung, dass die Leute ihn fürchten, also fürchten im Sinne von, dass sie Ehrfurcht vor ihm haben, dass sie ihn als Gott wahrnehmen. Und das ist so das, was ich euch heute zu diesem ersten Teil mitgeben möchte. Der Gedanke einfach, dass wenn wir uns nicht mehr auf das konzentrieren, was unser Grundauftrag ist, das Verkünden, uns auf die Menschen konzentrieren, dass uns die Menschen wichtig sind, sondern dass, wenn uns wichtig ist, dass wir irgendwie eine super Ausstrahlung als Kirche haben oder dass wir irgendwie auf der Bühne mega toll singen können und alle uns nur dafür loben, wie gut wir singen können. Nein, Johannes, der Blick war jetzt Spaß. Oder auch ich hier, wenn ich hier vorne rede, dass ihr alle fast umfallt, wie gut ich reden kann. Ja. Das soll nicht der Fokus sein. Der Fokus soll immer sein, die Menschen zu begegnen, den Menschen das Evangelium zu erzählen, damit sie ein Angebot bekommen, gerettet zu werden, dass sie diese Möglichkeit bekommen, Gott zu erkennen und später auch bei ihm zu sein, wenn sie das anerkennen. Im zweiten Teil werden wir uns noch einmal mit einem ähnlichen Muster beschäftigen, wo es darum geht, dass jemand eine gewisse Absicht verfolgt und dann eine ganz interessante Folge daraus entsteht. Aber ich dachte mir so, man sagt ja immer, der Prediger hat am meisten von der Predigt. Und damit ihr auch dann noch ein bisschen mehr von der Predigt habt, dürft ihr dann gleich selber eine Predigt gestalten. Nein, nicht wirklich eine Predigt gestalten, aber dass wir einfach gemeinsam nochmal diesen Text durchlesen und euch dann auch untereinander austauscht, was ihr aus dem Text erkennen könnt, was ihr in dem Text lesen könnt und was euch dieser Text sagt. Davor würde ich jetzt aber nochmal Johannes nach vorne bitten und auch die anderen, also Micha und Michi und auch Marlene, dass wir nochmal drei Lieder, denke ich mal, singen. Und dann erkläre ich kurz, wie es weitergeht.